Bäckerei Konditorei Vogt präsentiert.
FC Thekenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Präsentiert von der Bäckerei Vogt wollen wir heute wieder über den 1. FC Köln reden. Das mache ich mit folgenden Gästen. Als Ersten freue ich mich auf jemanden, den man guten Gewissens als Kult bezeichnen kann. Erstmal natürlich ein großartiger Fußballer gewesen, auch für Leverkusen gespielt, aber in Schalke auch große Erfolge erzielt, hat bei der WM gespielt für Ghana. Herzlich willkommen, Hans Sapai, bei uns bei den Thekenphilosophen.
Dankeschön, danke, danke. Schöne Vorstellung.
Ja.
wenn man ja selber spielt, vergisst man alles, was man selber getan hat.
Obwohl Leverkusen, aber...
Und auch noch Fortuna Köln natürlich. Ne?
Ja. Fortuna Köln wollen wir an der Stelle, das habe ich mir für den Schluss auch gesagt.
Ach so, okay.
Die Krone kommt noch oben drauf. Ich meine, der Mann ist ja nun mal Kölner, also da muss man ja ganz klar sagen. Von daher fühlt er sich, glaube ich, bei uns auch ganz wohl, auch wenn man den FC, da hat er ja nie für gespielt. Das hat nie so richtig gepasst. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden.
Ja, ganz genau.
Dann werden wir natürlich auch unseren Co-Host begrüßen, auf den ich mich wie immer unglaublich freue, dass er es wieder mal geschafft hat, in seiner eigenen Sendung zu erscheinen. Julian Witzel, unser Chefanalytiker. Julian, ganz herzliches Willkommen auch dir.
Und schön, dass Ralf, du es auch geschafft hast, mir die Tür zu öffnen.
Ja, wir müssen das mal neu variieren. Wir bringen den Gag. Jede Woche ist eigentlich gar kein Witz mehr, aber okay.
Aber ich habe gehört, manche finden das ganz gut.
Ja. Aber wieso? Ist ja kein Witz. Stimmt ja, der ist doch zu schwittig.
Ja. Oh, ja.
Super, dass er es gesagt hat. Der Gast darf das.
Ja, das ist alles gut. Das hat er ja recht.
Peter Neuber hat jetzt gesagt, du musst was hier in die Mannschaftskasse reintun, sonst kommst du hier nicht mehr raus.
Ja, okay. Finde ich eine gute Idee, das sollten wir einführen. Ja. Ja, heute.
Okay, ja. Ich habe ein Buch dabei. Soll man direkt zur Werbung kommen? Nee, es ist...
Okay. Also Leute, eigentlich haben wir so sportlich gesehen gar nicht so viel zu lachen, jedenfalls aus FC-Sicht. Der FC hat, habt ihr alle mitbekommen, 2-0 verloren. Das ist die nackte Wahrheit bei Bayer Leverkusen. Wo ich beim Thema nackt bin. was für Überleitung. Irgendwie muss man ja sozusagen jetzt zu diesem Punkt kommen. Natürlich war das... das eigentliche Thema des Spiels war ja am Ende gar nicht mehr das Spiel, aber das werden wir natürlich auch intensiv reden, sondern auch über die Geschichte rund um die angeblichen Nacktkontrollen, die stattgefunden haben sollen. Da streiten sich ja jetzt die Parteien, können wir gleich nochmal ein bisschen näher definieren. Ich habe auch gesehen, dass du, Hans Sapai, also dazu Stellung genommen hast, ne, und auch klar gesagt hast auf Instagram, wenn das denn wirklich so war, dann geht das gar nicht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand, willst du das nochmal unterstreichen und nochmal erklären, wie du das da aufgefasst hast?
Ja, ich war ja selber im Stadion. Ich habe das ja, wenn du selber im Stadion bist, bekommst du das ja nicht so mit sofort. Ne? Und dann später erst, als ich zu Hause war, habe ich die ganzen Nachrichten mitbekommen. Und dann war klar so, okay, deswegen war die Stimmung irgendwie nicht so, wie es so war, weil ich bin ja fast so in vielen Heimspielen beim FC und dann merkst du einfach, wie die Fans da drauf sind. Und da war es so, okay, Derby auswärts, irgendwie ist der Block auch irgendwie nicht so richtig voll gewesen. Ich wusste nicht, warum. Mhm. Und nachher hast du gesagt, hab ich die Berichte gelesen. Und aber deswegen habe ich es auf meiner Seite auch so gesagt. So, wenn das so stimmt, dann geht das gar nicht. Weil da sind am Ende sind das Menschen, ne? Mhm. Menschen und dann Nacktkontrollen. Das ist ja crazy. Das ist ja krank, so sowas, ne? Und einfach, wir sind ja momentan sowieso, diese Problematik die ganze Zeit jetzt mit den Fans ist ja jetzt schon über mehrere Wochen, Monate, wo wir darüber reden und dann so ein Derby, wo man sich freut, die Fans sich freuen, dass man auch Stimmung hat, dass da sowas passiert, ist nicht schön. Mhm. Und ich glaube nicht, dass nichts passiert ist, sonst gehen keine 500, 600 Leute fahren von Köln nach Leverkusen und dann sagen die, ey, wir gehen wieder und fahren wieder zurück. Deswegen muss irgendwas passiert sein.
Ja.
Und das muss, glaube ich, von beiden Seiten, von allen irgendwie nochmal aufgearbeitet werden. Und dann muss klar gemacht werden, was da wirklich passiert ist. Und wir wissen selber, da muss ja irgendwas passiert sein. Das ist einfach so. Keiner wir kennen doch die Fans. Ist egal, ob FC oder woanders, aber besonders FC jetzt in den Spiel, wollte jeder gern nach Leverkusen fahren, Leverkusen einen reindrücken, Stimmung machen,
ja, klar,
und dann wieder schön fahren. Und dann fährt keiner dahin und dann sagt er, boah, dumm gelaufen, fahren wir wieder zurück. Deswegen, grundsätzlich, ich bin natürlich, wir wollen alle, dass es sicher ist,
ja,
in den Stadien, dass Kinder, Familien dahin gehen können und sicher sich Spiele angucken können. Und deswegen, Kontrolle ist ganz normal, so wie es immer war, auch so, finde ich. Und jetzt, glaube ich, auch die Politik, die übertreibt dann so ein bisschen. Mhm. Und ja, auch diese, natürlich, Bengalos und alles, was da zugehört, ist natürlich gefährlich. Ich persönlich finde es trotzdem geil.
Ja.
Ist einfach so.
Aussehen tut's gut.
So,
ja.
Sieht gut aus. Ja. Natürlich muss man das so kontrollieren. So, und aber ja, aber mit Nacktkontrollen, das geht gar nicht.
Da hört es einfach auf, muss man auch klar sagen. Ich habe heute Morgen übrigens mit Stefan Schell telefoniert, den Chef der Kölner Ultras oder Sprecher. Er hört das mit dem Chef nicht so gerne. Grüße gehen aber raus, und er hat auch ausrichten lassen, dass er natürlich auch sagt, das geht gar nicht, und hat auch gesagt, er verweist gerne auf das Statement, was der Kölsche Klüngel da auf seiner Seite gebracht hat. Das ist praktisch schon, ich sag jetzt mal, von der Südkurve e.V. eine Unterabteilung. Kann ich auch gleich nochmal verlesen, oder ich verweise darauf, man kann es auf Twitter finden oder X, wie das heute heißt. Ja, jetzt aber zu dir, Julian. Ja, hast du es vor Ort direkt mitbekommen oder generell gespürt, hier stimmt was nicht?
Ich musste arbeiten. Aber
ich weiß, aber
weil du sagst, es vor Ort.
Vor Ort, ja, wo du es geguckt hast.
Ja, nee, ja, also klar, du hast, wie Hans schon sagt, also Hans hat es ja da im Stadion gemerkt, aber du merkst ja auch, wenn du es so guckst, dass da kaum Stimmung war. Gut, Simon Rolfes meinte, das sei normal in Leverkusen.
Ja.
Nein, weil
das spricht für sich.
Nein, ja. er meinte ja zumindest, die Stimmung hätte jetzt nicht so aufgefallen, aber wie du es sagst, gerade als Auswärtsblock, du willst ja dann in Anführungszeichen Leverkusen einnehmen, und du würdest ja eigentlich am Anfang komplett in Grund und Boden singen oder versuchen,
ja,
und so nach vorne peitschen. Und dann hast du natürlich schon gemerkt, irgendwas kann da nicht stimmen. Und dann haben sie auch gezeigt, dass die Leverkusener irgendwann so in der 20. Minute relativ viele gesammelt den Block verlassen, ja, haben. Und spätestens da wusstest du ja dann, dass was, irgendwas passiert sein muss. Und dann machte das schon langsam die Runde.
Ich weiß gar nicht, ob es da auch eine Absprache zwischen den Ultras gibt. Ich meine, die sind ja nicht immer nur
nein, befreundet, aber bei so, bei,
ich glaube,
so,
in solchen Sachen halten die auch zusammen.
Genau, genau, bei so gewissen Sachen, die haben ja immer klare Regeln, wie so Clubs. Keine Ahnung, Rockerclubs oder sonst was auch. Also, ja, selbst wenn sie in Anführungszeichen verfeindet sind, so in der Sache als solches sind sie ja immer vereint. Ne?
Aber das ist ja immer so, ne? Bei, genau, in den Vereinen, so, die sind schon verfeindet, aber wenn es um bestimmte Themen geht, dann sind die schon immer eins, und dann, ja, kämpfen die immer,
ja,
gemeinsam für das Gute. Und ich war, wie du sagst, ich war ja im Stadion, und am Anfang habe ich auch wirklich erstmal auch nur auf Leverkusen-Block so geguckt. Und da haben die auch so Bengalos gemacht. Und da war schon gut, da war die Stimmung auch,
ja, vor,
okay, für Leverkusen.
Und vor dem Spiel war ja auch riesen Pyro-Show und
genau,
alles.
Genau, genau.
Ne?
Ja. Wenn du nicht auf Köln jetzt geschaut hast und du bist wirklich, du hast die Augen nur Leverkusen, dann sagst du, okay, war gute Stimmung. Und wie du schon sagst, dann so ab 20, Minute 20 so, dann hast du erst gemerkt, so, okay, dann habe ich dann wirklich auch mal so mir die Kölner Seite angeguckt, habe gesagt, irgendwie ist das leer, so habe ich gedacht, so, ja, das war ja nicht so,
ja, so ausgedünnt,
dass, so dass die richtig Stimmung machen, wie, ja, der Köln, die Fans vom Köln das machen. Und aber wie du, ich habe das nicht mitbekommen, was da passiert ist, deswegen habe ich gedacht,
ja,
okay,
ja,
irgendwie Leverkusen war ja auch dann im Spiel auch so ein bisschen dominanter, hast du gesagt, okay, dann sind die vielleicht ruhiger oder so.
Na ja.
Und wenn du nachher erst merkst, okay, da ist was passiert, dann wusstest du, okay, dann war es eigentlich klar, was los ist.
Ja, ja.
Und es ist natürlich auch wieder, also dass es gerade in so einem Spiel passiert, wo dann doch vielleicht wieder mehr auch hingucken und logischerweise dann nicht mehr über den Sport geredet wird, gerade, weil du das auch sagtest mit der Politik, weil ja Innenministerkonferenzen,
ja,
und Sachen, wo sie dann doch den Ultras zumindest so ein bisschen entgegengekommen sind mit Nicht-Personifizierung von Tickets etc. ist das jetzt natürlich wieder eine Sache, wo die sich komplett entzweien. Und man muss auch sagen, das hatten ja auch schon andere Fangruppierungen gesagt, gerade in Leverkusen gab es da schon häufiger Probleme.
Ja, ja.
Also die Dortmunder, die Bremer, das war, also das ist jetzt kein Einzelfall, ohne jetzt weiterhin genau zu wissen, was da ist, aber das, was zumindest von Seiten der Polizei gesagt wurde, dass nur zwei Leute rausgezogen wurden, das sagtest du ja auch eben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass deswegen 500, 600 Mann gesondert abziehen, gerade bei so einem Spiel.
Ja, ja. Ja, also, am Ende steht ja auch ein bisschen Aussage gegen Aussage. Klar, ne?
Das so ist jetzt, so wird es ja auch bleiben. Aber, ja, ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass momentan, das ist ein Gefühl, ein ganz persönliches, ne? So dass die Polizei momentan und in dem Fall auch die Politik, die dahinter steht, versucht, Stärke zu zeigen an solchen Stellen und der Fußballfan an sich, jetzt unabhängig von wegen welcher Verein, da immer mehr ins Visier gerät, wo man sagt, warum eigentlich? Ich meine, du bist in Nizza gewesen, da wäre es angebracht gewesen.
Dadurch, sag ich mal. Da muss ich auch sagen, das war so also der einzige Moment in meinem Leben, Fußballleben, wo ich so ein bisschen Angst hatte, oh Scheiße, jetzt könnte was passieren, weil die Franzosen machten sich ja auch irgendwann auf, rüberzulaufen. Aber sonst muss ich sagen, also das war schon mehr als grenzwertig, das war auch drüber hinaus, aber sonst finde ich, wird das auch teilweise so politisiert. Der Fußball, das Stadion, ist ein unfassbar sicherer Ort in Deutschland. Das muss man einfach mal so sagen. Also auf jeden, das ist jetzt zwar plakativ, aber ist so, wenn du abends in eine Kneipe gehst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du da in eine Schlägerei gerätst, als im Stadion.
Ja, ja, ja.
Oder auf Volksfesten und sonst was, wo auch ein riesiges Polizeiaufgebot immer gemacht wird, vor Ort ist. Und hier wird das aber ganz klar, ganz anders teilweise dargestellt und finde ich teilweise auch sehr schade.
Ich habe eben mal, ich möchte euch das mal vorlesen. Da hat ein Kölner Fan, den ich auch seit vielen Jahren kenne, etwas geschrieben, hat es auf Facebook öffentlich gemacht. Lieber Frank Schneeweiß, ich hoffe, es ist okay, wenn ich es hier verlese. Weil ich finde, das ist das, der bringt das auf den Punkt, was ich seit vielen Jahren auch bei Talks schon gehört habe. Er schreibt, Zitat Frank Schneeweiß, ich habe bei Einlasskontrollen schon viel erlebt, bei unseren zahlreichen Auswärtstouren. Ich wurde auf Alkohol und Drogen getestet. Ich musste Schuhe und Socken ausziehen, mir wurde in den Schritt gefasst, ich wurde komplett auf links gedreht, beleidigt, bepöbelt, körperlich angegangen. Soweit leider normal und nichts Besonderes. Aber dass Nacktkontrollen durchgeführt worden sind, ist würdelos und das würde ich niemals über mich ergehen lassen. Es gibt sicher andere Wege, eine Einlasskontrolle vernünftig zu gestalten. Die Staatsmacht verfällt hier in Muster, wo wir dachten, dass sie Geschichte wären. Hier wird bewusst ein Angriff auf die deutschen Fanszenen gefahren und ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass ausgerechnet der NRW-Innenminister Mitglied der Leverkusener Chemiekicker ist. Dazu geht es auch um eine bewusste Spaltung unter den Fans. Ein ganz perfides Gehabe der Verantwortlichen. Ich denke, das spricht so ein bisschen für sich und für das, was wir in den letzten Jahren schon erlebt haben. Stuttgart muss übrigens ähnlich sein. Mhm. Also, was läuft da? Was läuft hier gerade schief?
Boah, ich... Keine Ahnung, wenn wir das wüssten, dann könnte man ja irgendwie darauf reagieren, die Fans. Natürlich, ich glaube, es gab natürlich immer, es ist ja immer so, wenn irgendwelche Vorfälle passieren, dann muss der Verein natürlich immer irgendwelche Strafen bezahlen und so. Und da will der Verein auch natürlich immer da so dagegen steuern. Mhm. Aber wie jeder weiß, immer auch so diese Bengalos und so, was passiert, dann muss der Verein irgendwas bezahlen. Aber jeder weiß ja, die Bengalos sind immer vorher schon im Stadion. Irgendwie, ne? Nicht, die werden nicht reingeschleust, die sind schon irgendwie im Stadion.
Die wirst du dann nicht in der Hose finden.
Ganz genau so. Und wenn du dann irgendwie vielleicht kontrollieren willst, dann musst du schon vorher da irgendwie das klar machen. Und deswegen, die haben ja vorher auch schon immer alles kontrolliert und so. Und wie er auch schon schreibt, die fassen ja alles an und machen, tun. Und das ist, glaube ich, auch okay. In gewissem Maß, wenn eine Frau anfasst, einen Mann anfasst und so. Aber nackt ausziehen, ich habe mir auch das vorgestellt, nackt ausziehen, wo ziehen die den nackt aus? Haben die eine Kabine, wo die jetzt sagen...
Also ich habe das mal so ein bisschen ähnlich erlebt. In Cottbus war ich vor 15 Jahren mal. Ja. Da haben sie dann so eine Art Zelt daneben aufgebaut vor dem Eingang und da musste man auch Socken, alles ausziehen.
Ja, ja.
Das fand ich damals auch grenzwertig, da war ich irgendwie 16, 17 oder keine Ahnung was. Also ich fände es jetzt genauso grenzwertig, aber...
Aber damals hat man, 16 sagst du, ach...
Ja, du bist, ich meine, da bist du mit keine Ahnung wie viel Atü da hingefahren im Bus, ne? Aber okay. Ich meine, das war die Zeit mit Zwonimi Sold, oder wusstest du das? Fußball wird eh nicht gespielt.
Aber da musste man sich vorher das Spiel schon schön trinken.
Ja, aber also ich meine nur generell, das ist wird teilweise vielleicht auch hier und da zu sehr hingenommen.
Ja.
Vielleicht auch, was er sagt, dass die... Und das auch mit der Spaltung etc. Es ist natürlich schon ein bisschen so, dass viele dann auch sagen, ja, die Ultras, die müssen auch so hart kontrolliert werden etc. Und dass das so teilweise zu einer Spaltung führt, kann natürlich sein.
Ja, ja.
Beim Thema Pyrotechnik, finde ich, schaffen sie es nicht, weil selbst alle, die es eigentlich sagen, wir sind dagegen, finden es geil und machen Handyfotos.
Ja, ja.
Du siehst ja immer die ganze Haupttribüne, dann sobald dann subs alle hoch.
Genau. Die südländische Atmosphäre wird ja auch manchmal von den Reportern gelobt, ne? Also
das ist genau, die finden es geil, aber danach hinten oben sagen sie, ey, das geht gar nicht und so. Und deswegen sage ich so, ey, ich find's super, weil es macht eine Atmosphäre im Stadion, ne? Und deswegen finde ich einfach, muss man einfach gucken, dass man das erlaubt vielleicht und dann aber irgendwie begrenzt, dass andere nicht zu Schaden kommen.
Ja, genau, so. Es muss einen gesunden Rahmen geben. Und bei reiner Pyrotechnik sind mir auch, also die Fälle sind im unteren nullstelligen Prozentbereich, wo was passiert ist. Was natürlich gar nicht geht, ist, wie jetzt beispielsweise als Frankfurt beim FC war, Leuchtraketen auf die Ränge oder...
Oder Böller.
Aber dieses reine Abfackeln, da haben die... Zumindest was ich so beurteilen kann, machen sie schon mit einer gewissen Sorgfalt auch.
Ja, ja, genau.
Also die bereiten das ja schon vor und man sieht ja auch, wie sie sich im Block bei uns verteilen. Da weiß ich, okay, einer zieht das Ding runter, dann geht gleich wieder was ab. Aber das.
Die Gardine vor, ne? Und dann,
klar, es ist dann trotzdem nicht richtig, weil der Verein eine Strafe zahlt, aber wie du sagst, da muss man irgendwie mal einen Mittelweg finden und da muss die Politik, vielleicht auch die Vereine und die müssen alle mehr in ein Boot geholt werden und im Moment schippern sie immer noch auf anderen Booten.
Also man kann da wirklich nur, also das ist meine ganz persönliche Meinung, auch an die Politik einfach mal einen Appell loswerden. Ey, Fußballfans sind nur wirklich keine Verbrecher, nicht automatisch und per se. Das Sicherheit, du hast es eben gesagt, sein muss, ist klar.
Pyrotechnik ist ja auch kein Verbrechen, sondern ein juristischen Vergehen.
Ja, das ist
alter Juristenjoke.
Ja, ja. Ja, Stefan Schell hat ja hier gesessen, hat das ja auch gesagt.
Echt? Also, ja.
Ich bin ja selbst gestern beim Kraftwerk-Konzert in Düsseldorf, wo eigentlich nur Menschen gehobeneren Alters sind, auch kontrolliert worden. Also da war kein Problem, aber ich musste mich nicht nackt ausziehen. Ne? Also,
du wolltest.
Ich wollte, ja, aber keiner hat von mir was verlangt. Ne? Aber,
und ganz ehrlich, in heutiger Zeit, ne, haben die ja so viele Kameras, ne? So viele Kameras.
Ja.
Wenn die wollen und die wollen bestimmte Leute rausziehen, dann können die das.
Eben, weißt machen du, das so, die machen ja auch, agieren ja auch mit Drohnen vorm
alles,
Stadion.
Alles ist da. So wenn die und dann nachhinein, wenn was dann passiert, dann sagen die so, ja, was, ihr seht das doch alles hier.
Ja.
Ihr nehmt auf, macht und tut, dann müsst ihr es auch auswerten und ihr kennt die Leute ja. Jeder weiß immer. In jedem Stadion, wo was passiert, genau, wo war das Frankfurt-Spiel? Zu Hause Köln, wo dann am Ende des Spiels so, wo die Feuer gelegt haben
genau,
und so.
Wo dann gefackelt
genau, und dann denkst du auch so.
In so einem riesen Kanister.
Ja, weißt du, dann denkst du auch, okay, das geht gar nicht, aber ihr seid da, ihr wisst genau, wer das gemacht hat. Ihr seht das, ihr habt Kameras ohne Ende dort. Also, und dann weiß ich, ob dann am Ende was passiert oder nicht.
Ja.
Und wenn was passiert, müsst ihr das natürlich auch kommunizieren, dass die Polizei eingegriffen hat, das und das und der ist ja nicht der ganze Block, der das Feuer da gelegt hat.
Nee.
Ja.
Wobei da muss man sagen, das war aus Frankfurter Sicht natürlich in der Situation,
dumm. Ne?
Und in der ganzen Thematik, weil
das war ja gerade.
Das war ja rund um die Innenministerkonferenz und da sollte man ja eigentlich, da wollten die Fangruppierungen ja auch alle an einem Strang ziehen, haben wir auch gemacht mit den 12 Minuten warten und dann Dauersupport, aber halt friedlich und da haben sie natürlich ein bisschen, das war dumm einfach, muss man sagen. Aber gut.
Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle an den Tisch hier einig, dass Nacktkontrollen ein absolutes No-Go sind. Du hast es ja schon gesagt, du auch, ich
sag's
auch. Also es gibt einen Punkt, wo man einfach sagen muss, bis hierhin und nicht weiter. Von daher stelle ich mich da schon auch solidarisch auf die Stellungnahme jetzt hier des Kölschen Klüngels. Das könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Ich will es jetzt nicht komplett verlesen, aber ist ja für jeden im Internet einsehbar. Auf der anderen Seite, klar, Polizei ist wichtig. Polizei ist auch oftmals selber problematisch für sie, auch für ihre eigene Person. Von daher habe ich volles Verständnis für die Polizei in vielerlei Beziehungen. Allerdings für manche Oberen, die sollten vielleicht nochmal drüber nachdenken. Nacktkontrollen, sorry.
Ja, und ich finde wirklich, das öffentliche Bild, wie ein Stadionbesuch aussieht, ist, finde ich, trotzdem extrem schief dargestellt oftmals.
Ja.
Also auch von irgendwelchen Ministern oder sonst was, wirklich, die, glaube ich, vom Fußball so weit weg sind wie wir vom Mond.
Ja.
Die meinen, man muss Angst haben, mit seinen Kindern ins Stadion zu gehen. Und das ist, sorry, mit Verlaub, Schwachsinn.
Ich meine, ich bin in den 80ern ins Stadion gegangen. Da hattest du wirklich manchmal eine Berechtigung.
Ich wollte es gerade sagen, früher im Stadion, da war schon, glaube ich, schlimmer als jetzt.
Also jetzt allein, das haben wir auch gesagt. Da hatte
ich mir manchmal auch noch.
Dass er auch was positiv ist, vielleicht muss man ja auch sagen, dass jetzt nicht nur noch Testosteron im Stadion ist, sondern sich das Stadionbild so ein bisschen gewandelt hat. Dadurch ist es ja vielleicht auch grundfriedlicher geworden.
Ja, eigentlich.
Und deswegen finde ich teilweise Äußerungen, finde ich wirklich unfassbar und unangenehm und unangebracht. Und ja.
Ja, sollen wir mal wieder über Fußball reden?
Eigentlich nicht. Das war scheiße, das Spiel war beschissen.
Ja, auch da wieder die nackte Wahrheit, auch wenn der Gag schon verbraucht ist, aber egal. Der FC hat einfach schwach gespielt. Man muss mal einfach sagen, das war kein gutes Spiel vom FC. Ich meine, es gibt so eine Überschrift, wo man sagen kann, ist normal, wenn ein Aufsteiger bei den Champions-League-Teilnehmer verliert. Aber man kann sich auch anders auftreten, oder?
Absolut, absolut. Ich muss sagen, ich habe ja 3 Jahre bei Bayer gespielt und ich habe Bayer jetzt auch verfolgt, FC verfolgt. Mir war eigentlich klar, dass Bayer gewinnt. Mhm. So, aber ich wusste, dass FC trotzdem eine Chance hat, weil ich die Spiele verfolgt habe. Und wenn du die Spiele gesehen hast gegen Bayern und mit was für eine Art und Weise sie gespielt haben, defensiv, aber trotzdem mal Nadelstiche gesetzt haben, da war ich dann echt enttäuscht vom Spiel, von FC einfach. Das war dann so zu einseitig. Leverkusen hat ja so ein bisschen wie im Handball gespielt, so ganze Zeit um 16er hin und her und hat einfach nur gewartet, bis FC vielleicht einen Fehler macht und FC konnte sich gar nicht befreien aus den, ich weiß nicht warum das so krass war, weil schon in der Saison hat FC eigentlich schon gegen solche Mannschaften schon gut gespielt, stark gespielt, clever gespielt. Und diesmal haben sie es überhaupt gar nicht auf die Reihe gekriegt. Aber man muss am Ende sagen, Leverkusen hat es gut gemacht. Ja. Geduldig gespielt, sicher gespielt. Versucht, keinen Fehler zu machen, dass der FC den Ball kriegt und dann schnell umschalten konnte. Teilweise habe ich auch gedacht, so, boah, Leverkusen, ey, macht es auch langweilig. Zu einfach immer. Nur wirklich sicher, nicht den Ball verloren. Und das hat, glaube ich, FC schwer gemacht. Und da war ich besonders auch dann nach dem 1-0 enttäuscht. Da kam nichts.
Ja.
Kam gar nichts. Ja. Also einer der schlechtesten Spiele in dieser Saison.
Ja, muss man leider sagen. Ne? Also es wird leider der Trend, ist nicht gerade unser Freund oder nicht der Friend, wie man so schön sagt. Ja, wie siehst du es?
Ja, also der Trend ist, wenn man so sehen will, ist er eher so wie einer, der eine Mannschaft, die um Abstieg spielt. Mhm. Wenn man den guten Saisonstart außen vor lässt. Die letzten 8 Spiele, 2 gewonnen, jetzt 5 hintereinander nicht, ne? Mhm. Und dann auch teilweise auch oft, wie du sagst, gegen Mannschaften, die eigentlich höher stehen, trotzdem gut mitgehalten, immer wieder die Nadelstiche gesetzt und das blieb jetzt, also wir hatten einen Nadelstich in der ersten Halbzeit. Genau.
Naja, einen.
Aber für so ein Spiel, da musst du das Tor machen.
Genau.
Ja. Du musst das Tor machen. Wenn das Tor macht, dann ist das optimal. Dann spielst du genau dein Spiel und kannst genauso und der trifft den Ball nicht. Das ist
ich finde, genau, wir sprechen hier über die Szene von El Mala. Ich finde, wie er das macht, ist wirklich herausragend.
Ja.
Der hat den Ball quasi mit dem Außenriss auch angenommen, ne?
Genau.
Und dann, rum und dann, der Pass ist ja, der ist ja perfekt getimt.
Perfekt, ja.
Ja, Huhn und Waldschmidt ist dann.
Zu schnell, oder?
Nee, manche sagen, der macht halt das 1-3 in der 90. aus 30 Metern einen Knick, aber so ein wichtiges Tor macht er nicht.
Ja,
also da kann man ja leider nicht ganz widersprechen, wenn man so Waldschmidt beim FC sieht insgesamt. Aber darüber hinaus finde ich, ist ja auch vollkommen okay, dass Bayer viel den Ball hat oder so. Aber ich genau das, was im Derby gegen Gladbach gefehlt hat, hat wieder, finde ich, da auch gefehlt. Du warst nicht giftig, du warst nicht griffig, du warst nicht da in den Zweikämpfen und du kassierst zum 100.000. Mal ein Eckentor. Obwohl genau diese Situation in der ersten Halbzeit schon mal war. Der Andrich war in der ersten Halbzeit schon mal komplett blank.
Ja.
Und das ist, ich meine, gut, das Tor, ich meine, bei hier Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, die stellen das ja immer nach. Wenn wir das mal nachstellen, das 1-0, haben wir, glaube ich, einen Bandscheibenvorfall. Ich meine, das ist ja natürlich auch wieder so das Bittere, vollkommen verdient, aber dann gehen die auch noch so in Führung?
Ja, da trifft er einmal im Leben, also das ist klar.
Oder kann, aber könnt, oder würdest du den so treffen? Also wenn wir die Flanke perfekt setzen?
Ja, ich würde den so treffen. Ja. Ja. Man muss ja, wenn du das Ding siehst, er wollte den so.
Ja, ja,
er wollte den so, dass er denn dann genau perfekt so reingeht. Genau, das ist dann natürlich am Ende auch Glück.
Ja.
So.
Weil du hattest ja eigentlich wieder den Torwart, der sehr viel hält, sehr viel verhindert.
Ja, ja.
Und dann kassierst aber so das Tor. Und dieses, wie du auch sagtest, dieses nach dem 1-0 habe ich schon gemerkt, dass ja immer so, das habe ich als letztens im Buch auch gelesen, so die 5 Minuten nach dem Gegentor, die sind ganz oft entscheidend, ob sich eine Mannschaft wieder aufrafft oder dann ein zweites kassiert. Und du hattest auch das Gefühl, das 2-0 liegt ja komplett in der Luft.
Mhm, genau.
Und danach war das... Dann war das Ding ja einfach durch.
Also es war aber so, ich komme nochmal auf die erste Halbzeit zu sprechen, weil du hast es ja auch angesprochen, Leverkusen war ja jetzt nicht so überragend, dass man jetzt das Gefühl hatte, die spielen uns komplett an die Wand. Ja, das war sicher, ja, aber der FC hätte da auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr Mut zeigen müssen. Es kommt immer oft der Rückpass auf Schwäbe, in Momenten, wo man vielleicht auch mal versuchen kann, einen eigenen Offensivplan zu starten. Also mir war das einfach generell zu mutlos. Und das kann jetzt nicht nur wegen der fehlenden Fans sein, oder?
Ja.
Verunsicherung allgemein.
Was heißt Verunsicherung? Man muss das, wo wir sagen, die Fans haben gefehlt, dieses Anfeuern, dieses Gas geben, das hat dann auf dem Platz gefehlt.
Diese Energie dieses übertragen.
Giftige zu sagen, ey, das ist ein Derby.
Mhm.
Den muss ich auch mal reinhauen. Gelbwürdig, vielleicht auch rotwürdig. So, weißt du, das hat auch gefehlt, dieses
gallig.
Ja, deine Zweikämpfen, auch den anderen wegschubsen und sagen, was ist hier so, die aus dem Takt bringen. Das hat alles in der ganzen Mannschaft gefehlt. Man hat gemerkt, ja, ist ein Derby, aber so freundschaftlich, so derbymäßig. Und das ist ja das, was ich eigentlich vom FC erwartet habe, so. Die gehen ja nicht in das Spiel und sagen so, ja, wir sind spielerisch besser als Bayern. Nein, wir müssen die ja, irgendwie müssen wir die kitzeln, irgendwie aus der Verfassung bringen. Und da sind so diese Kleinigkeiten, Nicklichkeiten, die ein bisschen kriegen kannst. Und das hat einfach von Anfang an gefehlt. Ich weiß nicht warum, ob das mit dem Fan zu tun hat, das da reinzukriegen. Aber jetzt, wie du auch gesagt hast, die letzten 8 Spiele, wir müssen immer... Am Ende des Tages müssen wir immer sagen, so, ey, Ball flach halten. Wir haben auch viele Verletzte, besonders im Defensivbereich, viele erfahrene Spieler auch, die ausfallen. Und dann hast du einen Elmala, der ist jung. Das ist seine erste Saison, wo der nicht auf diesem Niveau überhaupt trainiert. Nicht spielt, auch trainiert. Ja. Und natürlich, du siehst, dass er schon einen Unterschied macht, aber er ist noch nicht so weit, dass er 90 Minuten diesen Unterschied macht, dass er den Gegner dann auf sich zieht, Freistöße raus, und da ist er noch nicht diese Cleverness, woher auch so, ne? Aber du siehst schon, dass er Qualität hat ohne Ende, dass er irgendwann mal irgendwo im Bereich sein kann. So, und dann hast du einfach und viele verletzt wie nochmal, und dann muss man das momentan, wie es ist, so nehmen, wie es kommt, ne? Das ist also schwierig.
Gebe ich dir vollkommen recht, aber weißt du, ich bin so ein Typus, der sagt, okay, gerade wenn man jetzt nichts zu verlieren hat, und der FC hatte ja gerade dieses negative Erlebnis gegen St. Pauli, aber wie kann man sich besser aufbauen als in einem, ich sag's jetzt mal, Derby, für mich persönlich ist es keins, aber okay, das sind völlig egal, das ist auf jeden Fall ein emotional aufgeladenes Spiel. Und da vermisse ich manchmal so ein bisschen das System Baumgart, ne? Wie der die Spieler teilweise angefaucht hat vor dem Spiel und sie heiß gemacht hat. Und da ist bei Kwasniok, der ja immer gerne mit Baumgart verglichen wird, da kommen wir natürlich wegen nächste Woche noch drauf zu sprechen, ne? Aber da vermisse ich manchmal so in den Derbys diese Galligkeit, die auch ein Trainer den Spielern mitgeben muss, oder?
Ja, habe ich ja eben auch gesagt, gallig, giftig. Aber andererseits, ich weiß ja nicht, wie Kwasniok in der Kabine vorher redet. Vielleicht macht er die auch heiß, aber dann erreicht er sie nicht.
Ja.
So wie in dem Maße, wie du sagtest. Ja, klar, das muss gerade in den Spielen dann einfach das Standard sein, das, was man auf jeden Fall immer abrufen kann. Und das hatten wir ja auch gesagt. Leverkusen war ja nicht Bock stark. Also die haben solide runtergespielt. Aber wenn man das vergleicht von einem halben Jahr, wie wir im Pokal gespielt haben, da waren die personell ja noch viel besser aufgestellt.
Ja.
Da entscheidet oder bringt Wirtz die wieder in die Spur mit so einer überragenden Aktion da auf außen.
Ja.
Und da haben wir so gespielt, wie wir spielen müssen. Mit Nadelstichen, immer weiter in die Tief gesucht. Damals mit Meiner,
ja.
den ich ja, ich hätte ihn auch gerne von Anfang an gesehen. Ich finde, das war so 5-6 Minuten kurz nach der Halbzeit.
Kurzen Einwurf, wir hatten die gleiche Startelf. Das muss nochmal erwähnt werden.
Stimmt, zum ersten Mal in der Saison die gleiche Startelf. Okay. Hatten ja einige Medien auch gefordert. Also so gesehen hat quasi auch wieder überrascht. Aber
anders als sonst.
Ja, und das ist klar, also es ist, ist so aus allem so ein bisschen. Aber ich finde genau diese Grundaggressivität, die hat gefehlt. Aber dann natürlich auch, einige Spieler sind jetzt gerade so ein bisschen in einem Tief, die am Anfang der Saison noch ein bisschen besser performt haben. Vor allen Dingen Bülter, finde ich, Thielmann, finde ich. Mhm. Kaminski spielt seit 3 Spielen, finde ich, auf der falschen Position. Also zu defensiv.
Alin Geschehen.
Ja, Lund, klar, Sebulonsen jetzt auf fremder Position. Das ist halt auch den Verletzungen geschuldet. Aber der hat ja einen riesen Bock zum Beispiel. Da hat man ja Glück, dass Tillmann den Ball aus dem Stadion schießt. So.
Ja,
ich bin ja eskaliert hier.
Also ich ziehe mich so an anderen Sachen hoch. Ich finde, dass Vandenberg, dafür, dass er sehr lang ausgefallen ist, ich finde, also man merkt schon, dass das ein Top-Top-Verteidiger werden kann. Mhm. Aber so ein bisschen diese offensive Geilheit auf Tore und so, was du am Anfang halt so mit dem Schwung, mit vielen Neuen, mit Kwasniok, das ist gerade so ein bisschen ausgebremst. Also ich finde, die Winterpause kommt für den FC zu einem sehr guten Zeitpunkt, ehrlicherweise.
Ja, du solltest.
Aber das ganz Wichtige ist, wir haben noch vorher ein Spiel.
Ja.
Also ich will das jetzt nicht wegschenken damit, aber ich glaube trotzdem, man merkt, gerade ist die Mannschaft so ein bisschen leer.
Wir reden da auch gleich nochmal drüber, was man da machen kann. Aber jetzt erstmal reden wir über was Positives, was Leckeres.
Werbung.
Genau. Weil wir sind ja trotzdem in der Weihnachts- und Adventszeit und was Besinnliches kann man auch sich holen bei der Bäckerei Vogt.
Jawohl.
Und ich zum Beispiel, bei uns gibt es am zweiten Weihnachtstag immer Fondue.
Okay.
Und was bietet sich da besser an als so ein Baguette Rustico der Bäckerei Vogt oder zum Beispiel ein normales Baguette, das französische, oder ein Zwiebelbaguette. Das kann man alles in den 62 Filialen vorbestellen und dann entsprechend abholen. Ich finde, sowas ist toll. Riecht auch toll.
Ich rieche das gerade.
Das riecht sehr.
Ich habe das Gefühl, ich muss sofort reinbeißen.
Ja, könnt ihr auch. Susi und Strolch erzählen.
Ja, kann man machen.
Nee, aber
einen schönen
Effekt. Schlag da gerne zu. Also die Baguettes kann man vorbestellen, kann man reingehen, reinbeißen und Spaß haben. Und mehr Spaß haben als beim Spiel am Samstag auf jeden Fall.
Da deutlich mehr. Und also wie das gerade gerochen hat, habe ich ja jetzt gemerkt, dass ich heute noch gar nicht so richtig gefrühstückt habe. Und ja, wenn ihr das auch noch nicht habt, Bäckerei Vogt, kann man natürlich auch frühstücken gehen. Da kann man sich überall hinsetzen und gemütlich auch über den FC reden. Und ihr könnt natürlich die Leute auch nach den Thekenphilosophen fragen. Die kennen uns da alle. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir mit der Bäckerei Vogt weiterarbeiten. Und ja, würden sagen, guten Appetit.
Genau, und zurück zum Sport.
Werbung Ende.
Zurück zum Sport. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was gerade eben schon angesprochen wurde. Wenn der FC doch jetzt diese Phase gerade hat, ist das für einen Aufsteiger normal, weil du vielleicht auch irgendwann mal ausgelesen, ausgescoutet worden bist und musst neue Lösungen finden?
Ja, ja, absolut. Normalerweise dauert das ja, sagen wir mal so, eine Saison, wo du dann wirklich ausgelesen bist, so, ne?
Man also sagt, man, zu früh,
ja, ne? Genau, eigentlich ist es zu früh, eigentlich dauert so eine ganze Saison und danach, nach der Saison, hat sich jeder so auf dich eingestellt und dann sagt, deswegen ist ja auch das zweite Jahr immer das schwierige Jahr, weil du dann neue Lösungen finden musst. Aber, ich glaube, es ist auch geschuldet an wirklich viele Verletzungen, Umstellungen, Spieler, die von Anfang an sofort funktioniert haben, schwächeln ein bisschen. Und beim FC ist das einfach als Aufsteiger mit diesen ganzen Spielern. Jeder muss 100% bringen. Sonst kriegst du das nicht auf die Bahn. So, wenn einer nur 90% bringt, dann hast du ein Problem. Hast du einfach ein Problem. Und das ist momentan so, dass du einfach zu viele hast, die ihre 100% nicht bringen. Und dann, wie du auch sagst, gibt es Spieler, die dann auf anderen Positionen spielen müssen, wo sie jetzt nicht unbedingt, dass sie ihre Idealposition ist. Und man versucht ja irgendwie dann das zu bauen. Und da ist der Trainer gerade dabei, das dann hinzukriegen. Ich glaube nicht, wenn die Mannschaft, die von Anfang an so immer gespielt hat, die wäre doch ein bisschen anders, auch selbstbewusster. Aber du merkst ja selber dann, wenn du jetzt so viele neue Positionen hast, dann hast du kein Selbstbewusstsein, dann.
Ja.
Und auch kein Selbstverständnis vielleicht.
Genau, da, so und dann klappt es auch nicht. Dann gegen St. Pauli bist du 1-4 und dann kassierst du ein 1-1. Das macht ja auch irgendwas mit dir, ne? So, und dann, wenn du da 1-0 gewonnen hast, dann hast du auch nochmal wieder Selbstbewusstsein, gehst anders in das Derby rein. Und das sind gerade so die Kleinigkeiten, wo du aber trotzdem weiter dran arbeiten musst, hart arbeiten musst, um da rauszukommen. Anders geht's ja nicht. Da ist der Trainer gefordert, mit den Jungs in der Woche wieder Gas zu geben. Ich habe auch nochmal, am Anfang der Saison habe ich, wo ich den FC gesehen habe, gesagt, endlich wieder ein FC, der besonders zu Hause sich nicht nur hinten reinstellt, defensiv spielt und dann nur noch so Nadelstiche. Da ging richtig viel Post ab. Genau. Und das ist irgendwie vorbei, wo ich weiß nicht, ob das dann auch am Selbstvertrauen liegt oder ob an Kondition liegt, dass sie das nicht mehr von Anfang an gehen können oder der Gegner sich auch natürlich so ein bisschen darauf eingestellt hat. Aber jetzt auch mit, nächste Woche mit Union kommt eine Mannschaft, die natürlich auch körperlich da voll dagegen hält. Und dann musst du sehen, ob du das hinkriegst. Da siehst du ja, Union ist nur Körper drauf, machen, marschieren. Und das eigentlich würde das FC, zu FC passen, weil das können und dann noch das Spielerische, um die Tore zu machen.
Also was mir halt so ein bisschen Sorgen macht, also dass einige Neuzugänge, wo man am Anfang sehr zufrieden war, jetzt doch, finde ich, schneller durchhängen, als einem lieb ist. Und gerade natürlich die teuren.
Wer denn?
Johannesson und Ache, also was die Ablöse zumindest angeht. Also Johannesson, gut, ist halt jetzt gerade im totalen Loch. Und Ache, ich würde Ache halt immer spielen lassen. Ja. Einfach um diese, wie du sagst, Wucht, Präsenz, etc. Gut, jetzt, wenn du sagst, Umschaltspiel Leverkusen, ist er vielleicht nicht der perfekte Mann, aber so bei allen anderen Spielen, damit du so einen Anker vorne drin hast, das macht er halt auch nicht. Und
aber zum Beispiel Ache, was ich gesehen habe, ist, die sagen ja, der ist so in der Luft so stark und gewinnt die Dinger. Du siehst ja auch, wenn er hochsteigt. Ja. Aber hast du schon mal eine Flanke auf den gesehen, dass er ein Tor machen kann?
Sehr gut.
Die spielen jeden Ball lang.
Ja, stimmt.
Dann, damit er da kämpft und gegen zwei Abwehrspieler kämpft und den verlängert und sich selber noch den Ball vorlegt und den holt oder sich den Brust nimmt und dann wieder vorlegt. Mhm. Aber du hast, die selber sagen ja, die haben so eine Qualität vom Kopfballspiel. Ich habe noch nie eine Flanke gesehen auf den, dass er.
Also gut, dass er.
Sehr gut erkannt.
Gegen München war es so gesehen eine Flanke, ne?
Aber trotzdem, da musst du ja dann viel öfters in diese Situation kommen oder ihn in die Situation kriegen, in die Box.
Ich hatte das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, du glaubst, er kann das nicht. Aber
doch, er kann
das. Du meinst eher, du musst einfach auch viel mehr flanken.
Genau, du musst mehr hinkriegen, dass du auch flankst in die Box, dass er die Möglichkeit hat, auch einen Tor zu machen. Momentan ist es einfach nur so, die benutzen ihn als vorne, als Stoßstürmer.
So ein bisschen mit einem langen
Ball, genau. Ja. Und dann holt er den Ball, legt den Ball ab und dann mehr nicht. Aber du hast ja eine Waffe. Die sagen, du hast eine Waffe davor.
Genau, das gerade ist ja ein sehr guter Punkt. Das ist ja eigentlich das Einfachste, wenn dir nichts einfällt, schlag das Ding in den Strafraum.
Wir haben es ja übrigens auch vor dem Pauli-Spiel gesprochen. Da haben ja auch alle gesagt, in dem Spiel muss Ache eigentlich spielen und dann Flanken schlagen.
Und ich finde, er hat's in der Viertelstunde gegen Pauli auch bewiesen. Zwar nicht mit Flanken, aber gerade wieder dieses Prellblock.
Genau.
Zwei Chancen vorbereitet. Den einen Schlenzer hätte er vielleicht selber besser setzen können, aber zumindest hatte er die Chancen. Und ja, ich mag halt dieses, was am Anfang der Saison halt klappte, war dieses Bülter, Kaminski, Thielmann. Aber Thielmann, Bülter habe ich schon mal angedeutet. Ich finde, das sind solide Bundesligaspieler, aber das sind beide Spieler, die haben ja immer wieder ihre Höhen, aber auch Tiefen. Also der Einzige, der da beständig
gehört. Bülter hängt durch, muss man sagen.
Ja, leider. Dann kann es aber halt sein, im Januar macht er wieder 2 Tore in 3 Spielen. Aber so, das ist halt so Teil seiner Karriere.
Aber ich glaube, der war ja auch verletzt, angeschlagen und so. Das kommt alles dazu, ne? Dann kriegst du deine Form nicht, wir wissen nicht genau, was er hat, dann spielst du nicht mehr so. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Du kommst nicht mehr auf diese 100%, weil du angeschlagen bist.
Und sobald das dann mehrere Spieler haben, dann verteilt sich allein. Ich meine, gut, das muss man auch sagen, allein wenn man jetzt sehen würde, wir hätten jetzt eine Innenverteidigung Schmid, Hübers, Vandenberg. Die wäre für einen Aufsteiger schon ultra krass, finde ich. Und dann Martel wieder auf der 6, vielleicht mal mit Kraus. Aber gut, es fällt halt immer irgendeiner aus. Jetzt, dass im Defensivverbund so viele ausfallen, ist halt extrem ärgerlich.
Wir haben eigentlich gedacht, wir haben fast ein Überangebot an Defensivspielern, aber dann ist das mehr oder weniger dann alle Ende nach dem anderen ausgefallen.
Ich meine, allein, ne? Das spricht auch wieder für, wie du sagst, hin und her schieben. Martel hat früh die Gelbe gesehen, dann sagt quasi noch, okay, der soll nicht mehr in der letzten Linie verteidigen, da rückt Kraus wieder nach hinten. Das ist ja auch wieder ein Hin und Her.
Ja.
Obwohl wir gerade gegen Pauli gesehen haben, dass Kraus mit Ball am Fuß mal nach offensiv mehr kreieren kann als ein Martel.
Ja.
Konnte er in dem Spiel natürlich auch wieder nicht. Das sind trotzdem keine Ausreden, finde ich, dafür, dass da mal zwischenhauen muss, wie du auch sagtest. Auch mal eine Gelbe ziehen oder sonst was, so ein bisschen die Leute aufwecken.
Ich würde auch gerne wieder mehr Johannesson sehen. Also Hüseyin Basic liefert mir einfach nicht genug Argumente, dass er dauernd spielt. Also guter Spieler, ohne Zweifel, auch durchaus Anlagen. Aber bei Johannesson sehe ich eigentlich ein bisschen mehr. Der hat natürlich auch einen kleinen Durchhänger gehabt, aber der spielt ja gar nicht mehr. Ne? Also,
bei Johannes, ja, okay, jetzt wen?
Er wird eingewechselt, ja.
Zwei Spiele hinter. Bei ihm sehe ich, ich finde, er hat ein bisschen physische Probleme für die Bundesliga.
Ja. Das auch?
Das weiß ich nicht.
Nur von der Sichtweise, dafür müssen wir
nicht kontrollieren. Das ist so, der ist so Typ Dauerläufer. Aber der ist jetzt nicht so ein Balltreiber. Also so ein Hüseyin Basic ist, finde ich, einer, der kann den Ball mal wirklich mit Ball am Fuß ein paar Meter machen im Zentrum.
Mhm.
Und bei Johannesson ist, das kann er nicht, weil er so ein Ticken, finde ich, zu langsam ist und manchmal auch gedanklich zu langsam. Also er hat einen super Fuß, kann auch gute Standards schießen. Aber so ein bisschen kommt er mir vor, ist so ein bisschen 90er Jahre Spielmacher. So Vibes gibt er mir.
Ja, wenn man den sieht, so, dann ist das schon so. Ich glaube, der ist ein guter, sehr guter Fußballer.
Ja,
wenn er den Ball hat, siehst du.
Der kann auch einen Ball stellen.
Der setzt die anderen Mitspieler gut ein, hat, sieht ein gutes Auge. Aber wie du sagst, er ist nicht jemand, der den Ball jetzt nimmt und dann mit Tempo nach vorne geht und dann reingeht. Aber das ist ja dann immer dieses, mit einem Partner haben. Einer, der das kann und der andere, der das kann. So, ne? Und ich glaube schon, dass er ein überragender Fußballer ist, der gut passt auch zum FC. Am Anfang war der
ja,
super, ne? War der überragend.
Ich kann ja auch sagen, warum ich gegen Union eher wieder auf ihn setzen würde. Aber
du hast schon recht. Er ist einer, der läuft, marschiert. Aber er ist jetzt keiner, der einen wegläuft, auch so in den
Situationen. Es gibt ja so Dauerläufer, auch die Benders früher, keine Ahnung, die haben immer 12, 13 Kilometer, aber die laufen, das ist so wie so ein Traktor, das ist alles in einem Tempo, ne?
Ja, aber wenn du die Mischung hast, dann passt das, ne?
Und deswegen glaube ich, finde ich, ist so ein Hüseyin Basic, gerade in so einem Spiel wie gegen Leverkusen, finde ich den vom Spielertyp, wenn du sehr weit vom gegnerischen Tor weg bist, teilweise schon nicht unclever, eher auf ihn zu setzen als auf Johannesson. Aber wenn Johannesson in Form wäre, würde er immer spielen. Ich glaube, das kommt da auch mit rein.
Ja.
Und dann hast du halt jetzt so ein Spiel, wo Union, wo du wieder mehr Ballbesitz hast, wo du auch, wie gerade über die Passstärke kommst, wo du vielleicht auch mal einen schnellen Pass spielst, Schnittstelle, Halbräume, das ganze Pipapo. dann könnte halt eher so ein Johannesson vielleicht mal einer sein. Wieder. Aber der braucht, glaube ich, auch einfach mal so einen Moment, wo er aus 25 Metern den mal einen Knick jagt.
Ja, das wäre mal angebracht. Der schießt ja auch Freistöße, die leider nicht so doll sind. Also jetzt in letzter Zeit.
Ich meine, das ist ja auch so ein Thema. Das ist zwar immer so ein bisschen fanplakativ, aber das wird jetzt auch immer wieder häufiger gesagt, die schießen ja gar nicht mehr. Am Anfang der Saison hat Lund in den ersten 5, 6 Spielen immer aus 20, 30 Metern mal draufgeschossen, war knapp, oder auch in Sebulonsen. Das geht alles so ein bisschen ab und ich finde, das hat auch irgendwas mit Selbstvertrauen teilweise zu tun. Also du schießt ja nicht immer nur aus Verzweiflung hinten drauf, sondern weil du auch so.
Ja.
Der Glaube an die Jas, das könnte noch was kommen.
Gegen Leverkusen haben einen Freistoß gehabt, ne?
Der Sebulonsen-Freistoß war gut. Der war gut.
Ich habe auch gedacht, schießt der Freistöße? So, ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe gesagt, schießt der Freistöße? Weil,
der wäre auch neben den Pfosten
gegangen. Der wäre gut gewesen. Hat der Torwart gut gehalten. Hat er echt gut geschossen, weil, so was ich von ihm immer sehe, offensiv so manchmal am Anfang der Saison fand ich ihn super, super stark. Jetzt in der Zeit so habe ich auch gemerkt, dass der bringt keine guten Flanken.
Nee.
Wo ich denke manchmal, ja, Jungs, ihr müsst mit dem trainieren.
Der wirkt so ein bisschen entschlüsselt.
Ihr müsst mit dem trainieren, weil er hat oft die Situationen, wo er natürlich dann flanken muss oder in 1 gegen 1 gehen muss. Und da ist er dann, merkst du, nicht sicher. Ja. Und er hat nicht das Selbstbewusstsein, dann zu sagen, okay, ich gehe in 1 gegen 1 und dann bringt die Flanke, die bringt er nicht so gut, Weil wenn du das so vergleichst, natürlich ein bisschen defensiv, aber wenn El Mala flankt von da, die sind immer gefährlich.
Genau.
Ja, die sind immer gefährlich. Und das ist das, was ich meine. Ja. Solche Flanken kommen viel zu wenig. Wenn
das ist halt das
Ake da vorne ist, da musst du doch, da müssen die Flanken reingehen, dass er jedes Mal in diesen Zweikampf geht.
Wie so Kanonenkugel, bum, bum, bum.
Genau. Ja, du hast diese Masse.
Und das ist halt genau das, der Kwasniok, gerade in Paderborn, das hat den so stark gemacht, dass diese Schienenspieler, deswegen wollte er auch unbedingt den Obermeier haben, dass sie laufen wie, wie...
Du hast Zellhasen.
Genau. Bis zum geht nicht mehr, aber vor allen Dingen halt auch torgefährlich sind und Flanken bringen. Und das muss man halt auch leider dann so weit dazu sagen, obwohl sie jetzt beide nicht mehr da bisher spielen. Lund und Sebulonsen haben beide noch keinen Scorerpunkt.
Ja. Ja, und das ist...
Das ist halt auch so, dass diese Energie, die von außen kommt, wenn dann vielleicht mal einer vorne durchhängt, das ist gerade halt auch nicht vorhanden.
Also musst du trainieren. Also das ist natürlich auch eine Trainersache. Ne?
Und nicht 5 Tage frei machen am 11.11.
Ja, das könnte man natürlich jetzt auch noch populistisch hinten dranhängen.
Ja, aber vielleicht trainieren sie. Aber das Ding ist, du kriegst das ja nicht so schnell hin. Hm. Du trainierst es zwar, aber das dauert meistens ein Jahr oder noch länger. Überlegen wir Kimmich, Ecken.
Ja.
Der hat 3 Jahre, 5 Jahre Eckenkatastrophe. War der. Auf einmal... Spielt er super Ecken, wo ich denke so, was passiert?
Ja, weil sie jetzt auf einmal die Variante haben, dass sie den immer an ersten Pfosten jagen.
Jetzt, aber jetzt funktioniert das.
Ja.
Vorher, die Ecken hätte er einfach abgeben sollen.
Aber was schneller geht als ein Jahr, würde ich sagen, ist Standardverteidigung, oder? Also es kann nicht sein, dass sie jetzt das 13. Standardtor kassieren, oder?
Das ist also wie trainiert man Standard-Defensiv?
Ja, hier ist doch der Ex-Profi. Wie macht man das?
Wie hast du das gemacht? Wie
trainiert, als Trainer gibst du ja vor, etwas vor, ob die im Raum stehen oder gegen Mann. Und dann ist es die Frage, jeder einzelne Spieler, wie geht er an die Sache ran?
Und halt ob, das ist auch das, was wir auch häufiger gesagt haben, wie sind die auf Sendung?
Deswegen
ist ja immer wieder beim FC dieses Prinzip zweite Bälle Gegentor. Kam schon ganz oft gegen Gladbach, haben sie so ein Tor kassiert, in Leipzig haben sie ein Tor kassiert, gegen Frankfurt so ein Tor kassiert, weil die reagieren immer nur, anstatt zu agieren. Ich meine, gut, bei einer Ecke ist das logisch, weil die einen laufen in den Strafraum, die anderen stehen, aber trotzdem finde ich, du musst da mehr auf Sendung sein. Da musst du, gut, vielleicht kann der Trainer es nicht explizit trainieren, aber da musst du die noch schärfer drauf machen, finde ich, in irgendeiner Form.
Absolut, du kannst auch teilweise trainieren, teilweise ja, weil du die im Training dann scharf machen musst da drauf.
Und du weißt ja auch, wer die guten Kopfballspieler sind beim
Gegner. Weil das Ding ist ja, als Verteidiger musst du gucken, der flankt, geht der Ball hin, aber wo ist der Mitspieler? So, ne? Und das ist ja meistens, das ist ja das Problem. Die Flanke kommt und denkst, oh, der kommt hier hin, ich kann den nicht kriegen. Aber du vergisst, dass er da hinspringt in eine Höhe, wo du dann nicht mehr hinkommst dann.
Ja.
Und dann ist immer die Frage, ich komme nicht dahin, aber was kann ich trotzdem tun? Ich kann mich
Körper
in den Weg stellen.
Ja.
Verstehst du? Ich kann ihn in den Weg stellen. Ich kann ihn blocken. Und das musst du den Spielern dann beibringen. Das ist dann die Aufgabe von dir, den zu blocken. Nicht nur, viele denken ja auch, das ist mein Mann, der Ball kommt hier hin. Und der andere hat Tor gemacht. Ja, ich bin nicht schuld.
Ich war es nicht.
Hast du das immer so gemacht?
Nein, aber ich kenne das jetzt.
Ja.
Das war mein Mann.
Ja.
Deshalb, als dann vielleicht den Schritt zu machen, dann hättest du ihn retten können. Das sind ja so Kleinigkeiten. Und das ist, manchmal verteidigst du ja. Guck mal, ich bin 1,78. Ich habe auch defensiv gegen Leute verteidigt, die 1,85 sind. Aber es kommt immer darauf an, wie gehst du dann dahin?
Ja.
Bleibst du dran, denkst in dem Moment einfach blocken, stören, dass er nicht so hingehen kann, dich auch fallen lassen, Aktionen bringen. Und das ist aber eine Schärfe von jedem einzelnen Spieler, der da heiß sein muss. Das muss wie ein Elfmeter sein, wo du sagst, da muss ich jetzt da sein. Das ist eine Sache, wo ich mich konzentrieren muss.
Ja, aber das ist genau das, was beim FC, finde ich, oft fehlt.
Gerade aktuell.
Das zieht sich halt so ein bisschen durch. Also selbst, ich habe es ja ein bisschen auch verteidigt, bleibe ich auch bei Pauli. Aber dann, vielleicht muss ich dann noch ein Thiel mal vorher in die Flanke schmeißen, damit sie noch verhindert wird, weil der konnte schon in Seelenruhe flanken.
Ja, das stimmt.
Aber also das sind ja alles so Sachen, die bis zum Ende, das ist halt im Moment nicht so ganz da. Und das ist halt auch dieses Feuer, was ja auch entfacht wurde am Anfang der Saison.
Ja, ich finde das komisch. Dass der FC, der hat sich ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, seit dem Derby gegen Gladbach, quasi so ein bisschen auch die Spielweise verändert hat. Dass es jetzt nicht nur ein bisschen nachgelassen hat, sondern einfach auch der Mut fehlt. Dass, ich meine, Selbstbewusstsein, Mentalität, all das hat scheinbar gelitten. Also irgendwas ist momentan, ich frage jetzt mal den Ex-Profi, wenn da ein frischer Trainer in der Bundesliga, ist er ja noch neu, ist, muss der sich auch erstmal, sag ich mal, an diese Liga gewöhnen, um dann die richtigen Schlüsse zu finden, wie man da agieren kann, dagegenhalten kann.
Absolut. Ist ja wie für Trainer oder wie für Spieler, ist es ja was Neues. Ist nicht zweite Bundesliga, ist erste Bundesliga. Wenn das deine erste Station ist, ja, dann lernst du ja auch von jedem Spiel dazu. Was mache ich? Wie geht der Gegner jetzt damit um? Natürlich hat sich der Gegner, jedes guckt sich der Gegner den FC jetzt an, guckt sich El Malla an. Die wissen, okay, das ist der gefährliche Spieler, der geht eins gegen eins, die wollen da über diesen Spieler immer gehen und dann verändern die natürlich auch ein bisschen irgendwas und da musst du dann als Trainer natürlich, hat er in der zweiten Liga Erfahrung, aber Erstliga ist, ich habe auch zweite Liga gespielt und Erstliga ist, da wird wenig Fußball gespielt, da geht es bam, rauf, lange ja. Bälle, Zweikämpfe, gewinnen, das machen. Das haben
wir eindrucksvoll gesehen.
Tun. Es ist einfach so und dann ja. In der ersten Liga hast du bestimmte Mannschaften wie Union Berlin, die das auch machen, aber dann hast du auch Mannschaften, die wollen Fußball spielen, die machen, die lassen dich laufen, lassen den Ball laufen und du musst versuchen, deine Mannschaft da hinzukriegen in bestimmten Situationen, weil es ist nicht immer so, dass der Gegner 90 Minuten dich durchspielt. So, es gibt immer Phasen und diese Phasen musst du dann hinkriegen mit deiner Mannschaft und da ist er natürlich auch im Lernprozess, das ja. gehört, aber das ist doch normal, das gehört dazu. Und aber wie ihr schon gesagt habt, am Anfang der Saison, die Art und Weise, wie der FC gespielt hat, das war überragend. Das war mutig und das ist verloren gegangen. Und das weiß
ich könnte das schon damit zusammenhängen, dass El Malla jetzt immer in der Startelf ist und viele sich auf ihn verlassen. Ich habe nämlich den Eindruck, das ist ja wirklich so, ja, mach mal. Ja, also ich finde, in Bremen war es ganz krass, weil in Bremen haben sie auch nicht gut gespielt, dann kommt einfach jeden Ball auf ihn und der wird schon was machen und dann kam ja sogar am Ende noch was bei rum, auch vorher noch die Flanke auf Waldschmidt und so. Und also ich finde, viele nehmen sich so ein bisschen scheinbar aus der Verantwortung im Moment raus.
Fällt ja auch auf, seitdem, wenn er kein Tor schießt, schießt auch ein anderer kein.
Genau, und das ist ja auch so, am Anfang haben sie so überragend gespielt, da kam aber immer nur von der Bank. Ne? Also weiß ich nicht.
Da haben Bülter und Konsorten noch getroffen und waren auch in einer anderen, also ich weiß nicht, vielleicht ist da wirklich auch, um Gottes Willen, er ist das ja nicht schuld, da kann der Junge ja nichts für, ne?
Nee, und
im Gegenteil.
Und vor allen Dingen, er hatte in Leverkusen ja nicht viele Aktionen gehabt, aber er hatte diese eine.
Mhm. Ja, ja.
Also eine Aktion pro Spiel hat er immer.
Ja, da war glaube ich sein sechster oder siebter Ballkontakt. Ja. Er hatte also, bis dato kaum Ballkontakte. Genau. Aber wenn du dann natürlich schon so eine Aktion hast, und das ist ja eben schon erwähnt worden, war ja eigentlich ein halbes Tor. Mhm. Ne? Also, aber die anderen scheinen momentan tatsächlich ein bisschen zu sehr, ne, komm, der macht das schon.
Ja, aber der Trainer hat es auch schon immer gesagt, ne, dass El Malla ist momentan ein Spieler, der Momente hat. Hervorragende Momente. Wenn du dir 90 Minuten das Spiel anguckst von El Malla, ist das nicht so besonders. Mhm. Der hat Momente. Du gibst ihm den Ball, dann ist einfach passiert und dann hat er den Moment, wo der 1 gegen 1 geht. Aber das hat jeder Fußballer, jeder Offensive. Das war bei Ribéry, Robben auch nicht anders. Die haben auch ihre Momente. Aber trotzdem haben die mit der Mannschaft gearbeitet. Und das ist ja bei El Malla anders, wo man jetzt sagt so, oh, guck mal, der ist so gut, der hat diese Momente, der darf auch ein bisschen defensiv weniger machen. So.
Glaubst du, da können auch manche jetzt so trotzdem angepisst sein, auch wenn er Tore macht?
Das ist, guck mal, du hast eine Mannschaft von 25 Spielern. Du bist nicht angepisst, aber das ist ja normal. Sagst du, ey, der ist 19 Jahre, der soll mitarbeiten nach hinten.
Ja.
Ja, was ist? Der ist 19 Jahre, der soll mitarbeiten nach hinten. Wenn er nicht kann, dann muss der lernen, dass der mitarbeiten. Wir tun gerne was für den, das bestimmte Momente, aber es gibt Momente, da musst du noch mehr mitarbeiten nach hinten. Und das wird es auf jeden Fall geben, auch wenn die Spieler sagen, ey, wir unterstützen den, wir machen, das tun die auch. Aber es gibt trotzdem Momente, wo du sagst, ey, du machst zu wenig.
Ja, also mein Problem so ein bisschen ist halt, also ich finde, der FC muss es sich erlauben, dass du einen Spieler wie El Mala aufstellst, auch wenn er sich viel rausnimmt, weil der FC kann nicht auf so einen Spieler verzichten. Aber was du sagst, das hatte Kwasniok ja auch mal gesagt, der ein kompletterer Spieler ist zum Beispiel, finde ich, ein Kaminski, weil der teilweise...
Der fehlt mir.
Weil der teilweise auch so Spielmacher-Vibes hat.
Also er spielt zwar mit, aber...
Genau, ne? aber er hat, er ist ja so ein bisschen gefangen auf dieser Position und war halt eine vorne viel prägender fürs Spiel.
Vorne,
Und da ist jetzt halt El Mala. Und das ist, finde ich, trotzdem, das ist eine Trainersache. Du musst die beide aufs Feld bekommen. Und dann habe ich nicht verstanden, dann wählt er jetzt wieder dieselbe Aufstellung, aber dann mach El Mala meinetwegen im Zentrum wie jetzt.
Genau.
Und lass Kaminski auf der linken Seite mal.
Ja. Das wäre auch deine Lösung.
Als Trainer. Also du musst, ich weiß nicht. Ich hab El Mala gegen St. Pauli gesehen.
Ja.
Der war nach 70 Minuten platt, tot. Tot. Der konnte nicht mehr. Du merkst einfach, dass er Zeit braucht, diese 90 Minuten da reinzukommen, erste Bundesliga, dieses, sich die Kraft einzuteilen, 90 Minuten gehen zu können und so. Aber wie du schon sagst, du musst es hinbekommen, dass, El Mala muss ja vor Anfang spielen. Du kannst ihn nicht immer nur reinbringen.
Genau,
der
FC ist
einfach zu gut.
Der FC kann es sich nicht erlauben, 60, 70 Minuten auf den zu verzichten, weil wir einfach nicht diese Klasse an Kader haben in der Breite. Das ist auch normal, ne?
Und da ist die Schwierigkeit gerade, wo der Trainer sich gerade Gedanken macht, wie kriege ich das hin, El Mala, Kaminski, was mache ich jetzt gerade so? Und das ist, glaube ich, wo der gerade selber am Suchen ist.
Das Gefühl habe ich
auch. Was ist die beste Lösung für die Spieler, aber auch für die Mannschaft? Und da passt es gar, dass es noch eine Woche ist, danach wirklich nochmal in Testspielen zu gucken, wie kriegen wir das genau hin und ja.
Also das ist so ein bisschen auch so, muss ich sagen, trotzdem kleiner Vorwurf, weil in so einem schnelllebigen Geschäft wie Bundesliga hast du jetzt halt dreimal hintereinander mit Kaminski da links gespielt und ich finde, du darfst ihn nicht so da parken, im wahrsten Wortsinn.
Ja, du fährst denn ja auch sauer, der Spieler wird ja auch nicht glücklich sein, ne? Also jetzt,
Der spielt sein Spiel, ne?
Ja.
Aber das ist das, was ich meine. Du bist nicht glücklich, aber du machst trotzdem was, Ings. Du bist nicht glücklich, dass er nicht ein paar Meter zurück macht, aber du gibst trotzdem alles für ihn. Ja. Aber das sind dann diese paar Prozente, wovor wir geredet haben,
die fehlen jetzt.
Mhm. Weißt du?
Ja, an dieser Stelle müssen wir einfach auch noch was anderes loswerden. Und zwar muss ich mich einfach nochmal bei euch bedanken. Ihr habt wirklich unheimlichen Gebrauch gemacht davon, dieses Buch zu bestellen. Also wir sind ganz schön in Schwitzen geraten, der Julian und ich. Wir haben viele, viele, ja über 100 signiert, viele weitere Exemplare rausgeschickt. Die müssten mittlerweile fast alle in euren Briefkästen sein, diejenigen, die bestellt haben. Und es wird sich auch jetzt noch lohnen, weil Weihnachten, die Post braucht etwa 2 Tage, 2, maximal 3. Das heißt, ihr habt noch die Gelegenheit, das weiter zu bestellen. Geht übrigens auch nach Weihnachten natürlich noch, nur viele suchen ja fürs Fest noch ein Geschenk. Und du wolltest auch noch was dazu los.
Genau, wir haben nämlich noch was ganz Besonderes heute im Petto. Und da der Hans heute hier ist, gibt's 3 Exemplare von uns mit Hans Sapai Autogramm und natürlich auch mit unserem. Und zusätzlich ein weiteres wird verlost. Und da wollen wir wissen, für welchen Kölner Verein der Hans in der Jugend gespielt hat. Und das könnt ihr dann bitte einfach bei YouTube kommentieren, liken, aber vor allen Dingen natürlich einen Kommentar dalassen. Und unter den Kommentaren, da suchen wir uns einen raus, der dann das Buch erhält.
Genau. So machen wir das. Da freuen wir uns schon drauf. Also mach fleißig Gebrauch davon. Und wir haben eben schon gehört, Hans Sapai ist ja nie beim FC gelandet.
Und
warum eigentlich?
Das ist eine Frechheit, dass ich nicht da drin bin. Ja. Ihr könnt es trotzdem aber kaufen. Sieht gut aus.
Ja, kommt ja gleich was raus.
Obwohl, das ist 2000. Mein Bruder hat beim FC gespielt.
Edward, ne?
Genau.
Ja. Und warum selber nicht? Warum hat es nicht geklappt?
War wahrscheinlich nicht gut genug.
Nee, eigentlich zu gut, ne?
Ich war nicht gut genug, sonst hätte ich ja geholt.
Also meinst du in der Jugend nicht gut genug?
Überall. In der Jugend war es auch immer so, dass ich so auf dem Sprung war. Die wollten mich nicht. Aber ich war in der Jugend sehr, sehr schmächtig, dünn. Und dann haben die gesagt, wissen die nicht, ob das funktioniert oder nicht. Und so, ich habe noch mal damals mit... Frank Schäfer war damals Trainer B-Jugend, A-Jugend und mit denen nochmal.
Schäfer ist im Buch drin.
Hat er gesagt, wissen die nicht, hin und her, hat damals der Jugend mit meinem Vater gesprochen und dann haben sie sich doch dagegen entschieden und dann hatte ich nochmal damals nochmal ein Probetraining. Das war dann für die zweite Mannschaft.
Ja.
Und damals gab's so, wie hieß das? Nachwuchsrundenspiele. Ja, dann habe ich trainiert und dann habe ich mit den Profis gegen Kaiserslautern gespielt und so. Und da damals war auch alles klar. So war so, ich wechsle zum FC und dann hat einer Veto eingelegt. Damals war Amateurtrainer war Engels und Co-Trainer. Er war Co-Trainer.
Ja, aber nicht Co-Trainer weiß ich jetzt nicht mehr.
Nicht Heinz Floh?
Doch, Floh. Floh war
Flocke.
Trainer. Ja, Flocke.
Oh.
Floh wollte mich unbedingt haben und der andere nicht.
Den Namen hast du ja schon genannt.
Und deswegen hat das nicht funktioniert. Deswegen bin ich nicht zum FC. Und ja, und dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja, und dann war es nicht so gut, aber, ne?
Und nee, keine Ahnung. Immer noch zu schlecht wahrscheinlich so. Nein, aber es war dann immer so, dann habe ich zweite Liga gespielt und dann irgendwann Erstliga, Wolfsburg ganz lange und FC war dann Zweitliga, Erstliga, hin und her, so ein bisschen.
Fast um die Jahre.
Aber es ist nie jemand so dann wirklich auf mich zugekommen und gesagt so, ey, willst du nicht doch mal zum FC? Weil am Ende des Tages, wenn dann wirklich jemand auf dich zukommt und wirklich du dich damit beschäftigen musst, ist dann immer die Frage, ob du dann Nein sagst bei einem Verein, wo du groß geworden bist in Köln. Ne? So, aber da ist diese Entscheidung hatte ich nie, war bin ich am Nachhinein auch glücklich drüber, weil ich weiß nicht, wäre schon schwer geworden zu sagen so, nee, ich komme nicht zum FC. So, das wäre schon, und dann habe ich das Angebot von Leverkusen bekommen und Leverkusen ist ja nah an Köln. Da habe ich gesagt, okay,
dann komme ich
wieder zurück, ist auch zu Freunde, Familie und dann war Leverkusen und Leverkusen hat dann immer natürlich auch international gespielt und dann war es klar, war es schwierig von Leverkusen oder von irgendwo nach Köln einfach so, dann das hat also, dann nicht geklappt. Dann
hätte aber gut nach Köln gepasst. Ne?
Und dann wo spielt dein Neffe mittlerweile? Hat nicht mal in Fürth gespielt, oder?
Ja, ich habe ja mehrere Neffen.
Und der andere war dann erzähl mal.
Hast du mal die ganze Liga verteilt.
Der eine hat in Fürth gespielt, bei Stuttgart gespielt. Der hat aber jetzt, glaube aufgehört schon. Spielt noch Regionalliga nur noch. Ist aber auch schon, keine Ahnung, 30 oder so. Hat es dann nicht wirklich richtig geschafft. Aber Stuttgart, Fürth, erste Bundesliga, zweite Liga.
Ja.
Dann ist er nach Ingolstadt gegangen und dann habe ich noch einen Neffen, der dann bei Wuppertal, Fortuna Köln gespielt hat, der aber auch noch jung ist, aber jetzt 22 geworden ist, aber jetzt doch einen anderen Weg gehen möchte, jetzt nicht unbedingt professionell Fußball spielen, aber trotzdem jobmäßig weitergeht, Familie bekommen hat und so und deswegen.
Ja,
keiner, der jetzt nochmal durchstartet.
Frage zielt jetzt darauf hin, ob doch nochmal ein Saper zum FC kommt.
Ja, genau.
Leise gehofft, dass da vielleicht mal auch was passiert.
Da muss ich wahrscheinlich selber nochmal nachlegen und ein Kind kriegen. Dann
so,
warten wir nochmal 20 Jahre.
Also,
die
Zeit nehmen wir uns und wir wollen ja dann auch 2050 den zweiten Teil machen.
Genau.
So, und wer weiß, vielleicht ist ja dann wieder ein Saarbei dabei. Ja.
Aber man muss sagen, zum Beispiel mein Bruder hat ja beim FC, der war damals bei den Amateuren und hat dann bei den Profis ganz sehr trainiert und der hat nur ein oder zwei Spiele gemacht. Der hat sich verletzt gehabt und so. Deswegen hat es dann nicht mehr geklappt.
Mhm.
Und zwar, wo ich jung war, war ich einmal richtig im Stadion. Da hat FC gegen Galatasaray gespielt oder so.
Mhm.
Und da hat mein Bruder ein Tor gemacht. Und ich war im Stadion und dann bist du im Stadion auf der Tatanbahn so. Und dann stehst du da und dann dein Bruder macht Tor. So. War schon, ja, war schon schön, ja, genau.
In der alten Betonschüssel. Ich hab die auch gemocht.
Ja, irgendwo hatte sie was, ne? Aber gut, unser jetziges Stadion ist eigentlich schon schön.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber wenn du die alte.
Ja, ich verstehe euch.
Das alte Stadion kennst.
Ja, ja.
Hatte schon so ein Flair, ne?
Marathon-Tor, ja, und so, das war schon schön.
Ja, doch, da gab's viele schöne Dinge passieren am Marathon-Tor. Wir schweifen ab und jetzt müssen wir uns noch mal kurz über Union Berlin unterhalten. Der Chefanalytiker darf gleich mal direkt seine Aufstellung benennen.
Ach so, habe ich ja eben so zum Teil zumindest.
Zum Teil, aber noch nicht ganz.
Wobei, da muss ich mich ja wieder selber widersprechen, weil ich will ja schon das Ache spielen, aber ich will auch das Kaminski links spielen und eigentlich müsste Elmaler dann in der Mitte spielen, weil ich glaube, über rechts zu kommen, weiß ich nicht, ob das so klappt. Okay. Also ich vieles kann man ja jetzt gerade auch aufstellungstechnisch nicht mehr so wirklich deichseln, weil Sebulonsen spielt ja jetzt nicht freiwillig da hinten.
Und so nebenbei gesehen, ich glaube, fast die Einstellung ist mindestens genauso wichtig wie die Aufstellung. Mit welcher Einstellung muss der FC in dieses Spiel gehen?
Boah, man hat ja jetzt gesehen, Union, die letzten Spiele, ist ja schwer zu bespielen. Die sind da am Ackern, machen, tun und haben alle drei Stürmer getroffen, lange Zeit nicht getroffen, und dann siehst du, dass sie das doch noch können. Dann war das, was ich gesagt habe, da kam eine Flanke und der macht den gut rein, ne? Aber FC, ich glaube trotzdem, dass Union besonders zu Hause in Köln schlagbar ist. Und da geht's einfach, dass man nicht auf Union schaut, sondern wie Anfang der Saison sein Spiel spielt, zu Hause giftig sein muss, die attackieren muss, nicht abwarten. Weil man spielt zu Hause mit den Fans, mit der Stimmung. Das macht trotzdem was mit Union, so. Und da glaube ich einfach, dass sie vorne attackieren, den Ball gewinnen. Und weil Union ist nicht so gut. Und da kannst du das, danach kannst du die Dinger machen. Aber klar, es wird schwer auch für Elmaler, weil Union defensiv genau das spielt und das abwartend spielt, dass Köln kommt, Bälle klaut. Und dann diesen Umschaltspiel hat.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Dieses nochmal Feuer entfachen, ja, jetzt vor der Pause. Einfach dieses, am Anfang der Saison lief ja auch nicht alles glatt, aber du hattest immer diese Phasen von 10, 15 Minuten, wo du gemerkt hast, die wollen die Gegner jetzt wirklich so erdrücken und bespielen. Und das möchte ich jetzt zum Jahresabschluss schon nochmal gerne sehen. Und das, ja, sind auch die Spieler in der Lage zu leisten, Verletzungen hin oder her. Und vor allen Dingen, weil sie ja alle wissen, du kannst die Mannschaft ja jetzt auch pushen und sagst, noch ein Spiel, dann könnt ihr noch mal ein paar Tage durchlaufen. Aber jetzt hauen wir noch mal alles rein. Also du kannst sie ja wirklich jetzt so ein bisschen auf so ein, in Anführungszeichen, Jahresfinale auch einstellen.
Ja, das ist so witzigerweise.
Das quasi das, was du, ja, auch jetzt in den Derbys vermisst hast. Genau das muss doch jetzt, so eine Mentalität möchte man doch jetzt mal zum Jahresende. Vor allen Dingen, weil man sagen muss, klar, schwächere Phase, aber wenn du irgendwie 5 Monate im Ausland warst und jetzt kommst du nach dem Aufstieg, guckst zum ersten Mal auf die Tabelle, würdest du sagen, bisher ist es doch trotzdem ganz gut gelaufen.
Naja, theoretisch. Du trügst
natürlich mit den engen Punkten, aber trotzdem bist du immer noch Aufsteiger, ne?
Ja.
Das sollte man nicht vergessen.
Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, es ist ja auch so ein bisschen dieses Trainerduell, da haben wir ja eben schon mal ansatzweise drüber gesprochen. Steffen Baumgart, natürlich hier bestens bekannt, auch hier in diesem Format schon zu Gast gewesen.
Den würde
Ach
übrigens immer spielen.
Ja, glaube ich auch, ja. Ne? Also und die beiden, die auch mal gerne ein bisschen verglichen werden. Also das kann auch interessant werden. Mhm. Und für den FC geht es schon um einiges, weil du würdest ja auch mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Ne?
Ja, ja, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, auch am Anfang der Saison war nicht immer alles gut, so, aber du hast die Momente gehabt, diese 10 Minuten, 15 Minuten, wo das ganze Stadion dann auch mitgegangen ist und du gesehen hast, auf dem Platz, dass da was passiert, dass sie wollten, dass sie versucht haben, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Und das muss wieder kommen, so, dass man sagt, ey, ich glaube, das war auch Anfang der Saison ist so, dass auch wenn wir dort verloren hätten, dann wären die Fans trotzdem gewesen, einfach von der Art und Weise, wie die aufgetreten sind. Und da müssen die auch wieder zurückkommen, dass man sagt, die Art und Weise, wie sie spielen, und wenn dann verloren wird, dann sagt man, tut man trotzdem Mund ab und sagen, ey, das war aber geil. Die haben Gas gegeben, man hat gemerkt, die wollten, die haben Torchancen, die haben das aber nicht, der Ball ist nicht reingegangen, aber man hat was gemerkt, da ist etwas. Und wenn du so rausgehst beim letzten Spiel, glaube ich, dass du schon was mitnimmst und dann gehen die ganzen Zuschauer auch nochmal positiv raus, sagen, ey, wir können uns auf die Rückrunde können wir bauen, weil da ist etwas. Die Mannschaft, die lebt trotzdem noch.
Ja, ja. Dann hoffen wir mal auf diesen Effekt. Ne?
Ja, das, ist ja echt total kurios. Ne? Ja. Baumgart vor 2 Jahren in Berlin rausgeschmissen vor Weihnachten. Jetzt kommt er vor Weihnachten wieder zurück. Hatte ich ja mal gesagt, so als Knecht Ruprecht.
Ja, ja. Und ich hoffe.
Und ich muss auch sagen, ich hätte ihn eigentlich schon letzte Saison, habe ich eigentlich schon so einen Abgesang gemacht auf ihn, weil da, er startete mit Union ja unheimlich schlecht. Dann haben sie eine Top-Rückrunde gespielt. Jetzt sind sie wieder ziemlich ruhig. Hätte ich ehrlicherweise nicht für möglich gehalten, weil für mich war Baumgart eigentlich mit seiner Art so ein bisschen auserzählt.
Mhm.
Und dass er jetzt doch wieder so steht, muss ich auch sagen, Chapeau. Also,
so ist der Fußball, ne? Du könntest mir jetzt sagen.
Ja, also habe ich mich auch getäuscht.
Ja, mal liegt man richtig, mal daneben. Und damit sind wir beim Tipp. ja, der Tipp
kommt natürlich. Ich muss tippen.
Ja, ja, das Spiel darf getippt werden. Und ein Fässchen Kölsch geht zur Disposition. Okay. Beim nächsten Besuch wird das dann gerne überreicht, aber es muss der genaue Spielverlauf, das genaue Spiel ergeben.
Okay, dann das Ergebnis, das am meisten immer fällt.
2-1.
2-1.
Ja, also du arbeitest mit Wahrscheinlichkeit.
Das siehst du mal, ich dachte, mit dem Kölsch kann man schon locken. Ja, dann bist du dran.
Ja, ein Gegentor kassieren sie auf jeden Fall. Deswegen 3-1.
3-1.
Boah, drei Tore ist viel.
Drei Tore ist aber viel. Ja, ich wollte aber jetzt nicht 2-1.
Ich wollte 2-1 oder 1-0. 1 von beiden.
Ja, nachdem mein 5-1 ja von letzter Woche nicht geklappt hat gegen Leverkusen. Also,
du hast 5-1 getippt?
Ja, aber für den FC. Ne?
5-1?
Ja, ich bin Realist. Ja. Also, Pessimist. Nein, ich habe tatsächlich 5-1 getippt, aber ich will ja, dass meine Gäste gewinnen. Ne? Also von daher, nein, ernsthaft, ich würde diese Woche mal ein bisschen einfacher tippen und sage einfach nur 1-0 für den FC. Das ist doch mal realistisch.
Guter Tipp, ja.
Könnte vielleicht passen, wenn wir Glück haben. Apropos Glück, es war echt ein großes Glück, Hans Sapai heute bei uns gehabt zu haben. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Also ganz tolle Sache. Würden wir uns freuen, wenn das nochmal klappt. Also auf jeden Fall ein riesiger Besuch und ein toller Gast. Dankeschön dafür schon mal.
Bitte, bitte. Ich habe mich auch gefreut.
Hat
Spaß gemacht.
Ja, genau. Und natürlich mit dir sowieso, wie immer. Wir beide haben das ja hier jetzt das ganze Jahr schon genossen. Einen Talk haben wir noch nächste Woche. Da werden wir 2 Gäste da haben. Das werden wir dann aber dann natürlich noch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen, aber wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, und damit Dankeschön an alle Beteiligten, an euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis bald, Madet Jod, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke.
Danke.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.